Knigge mit Herz und Köpfchen. Ich bin Birte Steinkamp und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist, wenn wir uns mit den Umgangsformen im 21. Jahrhundert beschäftigen. Dies ist übrigens eine ganz persönliche Folge für euch, denn es geht um eure Fragen. Fragen, die ihr mir zum Thema Knigge, was du schon immer wissen wolltest, gestellt habt. Den Aufruf dazu gab es auf Instagram und auf Facebook in meiner Story. Und wenn du die verpasst hast, dann wird's höchste Zeit, mir zu folgen. Auf Facebook und Instagram findest du mich als Birte Steinkamp und bist immer up to date über Knigge mit Herz und Köpfchen. Wenn dir während dieser Folge oder im Nachhinein noch eine Frage einfällt, die du mir gern stellen möchtest, und wenn du Lust hast, so Teil meines Podcasts zu werden, dann schreib mir auch gern eine E-Mail an knigge@mitherzundköpfchen.de. Für heute habe ich 4 Fragen ausgewählt, die die Folge wirklich vielseitig machen. Genauso wie Knigge eben ist. Es geht um das bunte Thema LGBTQ. Es geht um die Krawatte. Kann die weg? Es geht um Trauerkorrespondenz, also um Beileidskarten. Und es geht um die starre Einstellung anderer Leute, ich bin halt so, und wie wir am besten darauf reagieren. Wie verhält sich Knigge in Sachen LGBTQ? Diese Frage kommt von Nicole und ich sage herzlichen Dank dafür, dieses brandaktuelle Thema anzusprechen. Ich finde diese Frage wirklich großartig und am liebsten würde ich darauf antworten, gar nicht. Knigge beschäftigt sich gar nicht mit diesem Thema. Aber nicht, weil ich es für unwichtig halte oder dem gar negativ gegenüberstünde, sondern weil ich mir wünsche, dass es gar nicht nötig wäre, darüber überhaupt noch zu sprechen. Wäre es nicht einfach gut und gesund für unsere Gesellschaft, wenn wir über LGBTQ, also Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender und Queer, genauso wenig sprechen oder nachdenken müssten, wie über die Tatsache, ob jemand Sommersprossen hat, an welchem Handgelenk jemand seine Uhr trägt oder ob jemand einen Buchfink am Gezwitscher erkennt. Wie wichtig ist denn, welche sexuelle Orientierung mein Gegenüber hat? Richtig, gar nicht wichtig. Und auch wenn ich die Antwort nicht aus politischer Sicht geben möchte, möchte ich ganz kurz auf den 8. November 2017 eingehen. An diesem Tag nämlich veröffentlicht das Bundesverfassungsgericht den Beschluss vom 10. Oktober 2017, in dem es heißt, das allgemeine Persönlichkeitsrecht schützt auch die geschlechtliche Identität derjenigen, die sich dauerhaft weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zuordnen lassen. Und das in Verbindung mit dem Artikel 1 Absatz 1 und Artikel 2 Absatz 1 des Grundgesetzes, die da lauten, die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlicher Gewalt. Und jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. Gesetzlich ist das also alles geregelt und ganz easy. Erkennen wir auch regelmäßig an dem kleinen D für divers in korrekten Stellenanzeigen. Was wir aber brauchen, ist das Umdenken in unseren Köpfen, dass hier nicht etwas Anormales oder Besonderes integriert wird, sondern dass es zum Normalen gehört. Nun erzählen wir von der deutschen Knigge-Gesellschaft gern und oft, dass Knigge aktuell ist und nicht verstaubt, antiquiert oder steif. Darum ist zum Beispiel eine unserer Empfehlungen zu diesem Thema, eine große Gruppe von Menschen, zum Beispiel bei einem Vortrag, nicht nur mit sehr geehrte Damen und Herren, sondern mit sehr geehrte Damen und Herren wertes Publikum anzusprechen. Denn mit dem Publikum sind somit auch alle Menschen angesprochen, die sich eben nicht eindeutig dem weiblichen oder männlichen Geschlecht zuordnen. Knigge bedeutet nicht, sich an starre Regeln zu halten oder an traditionelle alte Muster oder auch zur Marionette zu werden. Es bedeutet eben vielmehr, dieses Feingefühl an den Tag zu legen, was eine Situation braucht, um für alle Beteiligten angenehm zu sein. Jeder soll sich wohlfühlen. Und eine Diskriminierung gehört sicher nicht dazu. Du siehst also, liebe Nicole, dass Knigge sich dem Thema LGBTQ sehr offen gegenüber verhält und unsere Empfehlungen für einen wertschätzenden Umgang miteinander nicht bei der Frage Halt machen, welche sexuelle Orientierung jemand hat. Nun ist mit meiner Antwort ja nicht die gesamte Unsicherheit genommen, wie sich traditionelles Verhalten aller Ladies First auf gleichgeschlechtliche Paare übertragen lässt. Darum lohnt es sich, bei diesem Thema noch einmal genauer hinzuschauen, und das werde ich auch in einer meiner nächsten Folgen tun. Wenn euch also, liebes Publikum, dieses Thema Gendergerechtigkeit und gibt es eigentlich noch Ladies First interessiert, dann lohnt es sich, diesen Podcast zu abonnieren. Passend zur Geschlechterrolle kommen wir nun zu einer wirklich männlichen Frage von Maximilian. Sollten Männer wieder mehr zum Langbinder greifen, um ihren Anzügen farblich Pep zu verleihen? Eine weibliche Ikone, die dieses Accessoire als Dame mit dem Hosenanzug trug, war Marlene Dietrich. Rein männlich ist die Frage streng genommen also auch wieder nicht zu betrachten. Jedoch hat sich die Krawatte als modisches Instrument für die Damen nie wirklich durchgesetzt. Obwohl sie auch Damen Ende des 17. Jahrhunderts als Teil der Reitbekleidung und Ende des 19. Jahrhunderts auch Seglerinnen und Radfahrerinnen trugen. Langbinder wird sie übrigens im Zusammenhang mit einer Uniform genannt. Der Ausdruck Schlips bezog sich ursprünglich nur auf die Enden der Krawatten und wurde erst im 20. Jahrhundert zu einem Synonym. Die Krawatte entwickelte sich aus dem sogenannten Querbinder, also der Krawattenschleife oder Fliege, wie wir heute sagen. Wie modisch und up-to-date ist aber nun dieses Accessoire für die Herren? Spätestens seitdem Dieter Zetsche zu offiziellen Terminen in verwaschenen Jeans, Sneakern und ohne Krawatte auftauchte, gibt es die Frage, brauchen wir dieses Stück Stoff überhaupt noch? Es stand einmal für etwas Verlässliches. Herren im Business, die etwas auf sich hielten, trugen Krawatte. Je höher der Rang und je offizieller ein Termin, desto eher das Ja zur Krawatte. Zugegeben, mal mehr und mal weniger gut mit dem übrigen Outfit kombiniert, verbindet die Mehrheit der Menschen sie heute eher mit etwas langweiligem, biederem, altem, antiquiertem. In Banken und Vorstandsebenen und sogar in der Politik sehen wir immer mehr Männer mit einem offenen Knopf und lässigem Sakko statt schicker Krawatte in perfekter Farbabstimmung zum restlichen Outfit. Unternehmen möchten so vor allen Dingen ihre Coolness ausdrücken und zeigen, wir sind total jung, wir sind ganz bei euch und sie wollen so mit dem Publikum Best Buddy sein. Dabei bietet gerade die Krawatte bei sonst so eintönigen Anzügen die Möglichkeit, das Outfit eben farblich aufzupeppen. Es muss ja nicht immer der diagonal gestreifte Klassiker sein. Die vielen verschiedenen Krawattenformen und Muster machen es dem Herrn, übrigens neben den angeblich 180 verschiedenen Knoten, möglich, ihr Anzug-Outfit zu individualisieren. Zu einem klassischen Business-Attire-Outfit gehört sie außerdem so selbstverständlich wie ein gepflegter Lederschuh. Kleider machen Leute, das hat sicher auch schon Rosi gesagt. Du weißt noch, die alte Dame, die sogar Verständnis für die Jugend von heute hat. Und so wie ein Dresscode in Unternehmen ein Image verkörpert, so kann auch jeder einzelne Herr durch das gezielte Aussuchen der passenden Krawatte seinen persönlichen Stil unterstreichen. Das schafft eben niemand, indem er die Krawatte einfach weglässt. Also sie per se als veraltetes Accessoire abzustempeln, finde ich viel zu einfach. Männer sollten viel mehr wieder zu diesem i-Tüpfelchen greifen. Denn wer modisch etwas auf sich hält, der kann nicht erwarten, dass er gerade durch das Weglassen eines ursprünglich so stilvollen Kleidungsstückes besonders individuell wirkt. Die Kunst ist doch, das Tragen der Krawatte in die heutige Mode zu integrieren und so sogar ein Statement zu setzen. Also, liebe Herren da draußen, greifen Sie ruhig wieder häufiger zur Krawatte. Es gibt sogar ein deutsches Krawatteninstitut, das jedes Jahr den Krawattenmann des Jahres ehrt. Der erste Krawattenmann war 1965 Kuhli, Hans-Joachim Kuhlenkampf. 1992 war es Günther Jauch und ich finde, der könnte es auch jedes Jahr wieder werden. Und wenn wir uns die letzten Jahre ansehen, dann stehen da keineswegs Namen alter Herren, die irgendwie in der Modewelt der 70er stehen geblieben sind. Es sind zum Beispiel Roger Cicero im Jahr 2007 oder Jan Delay 2012, der seinen ganz eigenen Stil mit dieser schmalen schwarzen Krawatte zeigt. Es ist auch Manuel Neuer im Jahr 2016 und aktuell ist es Till Brönner, der Jazz-Trompeter. Meine Herren, wenn diese Namen nicht beweisen, dass die Krawatte ein sehr wohl modisches und aktuelles Accessoire ist und euch einen Grund bieten, Krawatte zu tragen, dann weiß ich's auch nicht. Tja, und nun kommen wir zu einem, ja, etwas traurigen Thema, aber auch einem, mit dem sich jeder von uns ab und an beschäftigen muss. Kondolenzkarten oder Briefe im Trauerfall. Melanie fragt dazu, ist es in Ordnung, den Begriff Trauerhaus als Anschrift auf eine Beileidskarte zu schreiben? Zunächst mal, wenn es um Trauerfälle geht, dann stehen Beistand und Mitgefühl im Fokus. Eine Beileidsbekundung, egal ob persönlich oder schriftlich, sollte also nicht den Eindruck einer reinen Pflichterfüllung erwecken. Den richtigen oder vielmehr angemessenen Ton zu finden, ist dabei die besondere Herausforderung. Kennt ihr jemanden, dem das Schreiben einer Kondolenzkarte wirklich leicht fällt? Oder jemanden, der das gern macht? Ich nicht. Und selbst Menschen, die aufgrund von Betroffenheit das Bedürfnis verspüren, ihre Trauer zum Ausdruck zu bringen, die denken sehr lange über die richtige Formulierung nach. Denn dieses Thema ist einfach hochemotional. Wenn wir uns das einmal bewusst machen, wird schnell deutlich, dass das Wort Trauerhaus recht wenig emotional ist. Es macht auch in seiner Bedeutung überhaupt keinen Sinn, einen Brief oder eine Karte an ein Haus zu richten. Es geht schließlich um trauernde Menschen, die den Opa, die Mama, den Bruder oder die Tochter verloren haben. Versetzt euch einmal selbst in die Lage eines Trauernden. Kommt es nicht unsagbar unpersönlich daher, wenn ihr dann eine Karte erhaltet mit dem Wort an das Trauerhaus? Das klingt so austauschbar und so ohne Bezug zu den Menschen, an die diese Karte gerichtet wird. Besser ist es also, die Familienmitglieder beim Namen zu nennen. Genauso wie es sich auch für Einladungen oder für Briefe gehört. Sprecht die Menschen, an die ihr schreibt, mit ihren Namen an. Und noch ein Tipp für den Text in der Karte. Was ist der Sinn einer solchen Karte? Also ich möchte doch den Trauernden etwas Tröstendes sagen und auch etwas Positives ausdrücken, Mitgefühl haben. Genauso persönlich und ja auch eine Spur lebendig darf der Text klingen. Es gibt Worte, die passen zu euch und eurem gewöhnlichen Wortschatz und es gibt Worte, die tun dies eben nicht. Wenn ich also so Satzbrocken nenne wie hochverehrte Frau oder zutiefst bestürzt, ihr werter Gatte oder auch in tiefster Trauer, dann klingt es aufgesetzt und wie eine abgeschriebene Floskel. Und das wäre es ja in diesem Fall auch. Traut euch ruhig, auch in einer Trauerkarte ganz natürlich zu klingen. Also ein "Ich bin sehr traurig darüber, dass" oder auch eine positive Erinnerung wie "Ich denke gerne an unseren gemeinsamen Ausflug im letzten Jahr zurück". Sätze, die den Empfänger wirklich erreichen, die persönliche Bindung zum Ausdruck bringen und nochmal unterstreichen. Und Formulierungen, die vielleicht auch in einem Gespräch so fallen würden, die bieten viel mehr Trost als jede abgeschriebene Musterformulierung. Vielen Dank, Melanie, für diese Frage. Ich freue mich wirklich besonders, dass auch eine Frage zu einem Thema kommt, über das oft einfach nicht so gern gesprochen wird, das uns aber doch irgendwo alle beschäftigt. Auch das nächste Thema beschäftigt uns alle zwischendurch mal. Kerstin und Claudia stellen sich nämlich die Frage, wie gehe ich eigentlich mit Menschen um, die diese extreme "Ich bin aber so, wie ich bin" Einstellung haben? Menschen, die völlig unreflektiert durch die Welt laufen und kein Ohr für die Meinung anderer haben. Was tue ich, wenn ich solchen Menschen begegne und sich mir schon die Nackenhaare sträuben bei so viel Egozentrismus? Darf oder muss ich dann nicht auch mal Stopp sagen, bis hierhin und nicht weiter? Liebe Kerstin und liebe Claudia, vielen Dank für diese Frage. Ich bin mir sicher, dass ihr nicht die Einzigen seid, die solchen Menschen begegnen. Selbstbezogenen Menschen, die nicht bereit sind, ihren Blickwinkel zu verändern. Dabei meint ja ein Perspektivwechsel überhaupt nicht, dass man anschließend anderer Meinung sein muss. Es bedeutet einfach nur, auch die Sichtweise des anderen, also eure Sichtweise, zu betrachten. Ob die jetzt für den anderen stimmig oder wahr ist, das ist erstmal völlig egal. Grundsätzlich ist es logisch, dass jeder Mensch erstmal seine eigene Meinung hat und auch sieht. Aber jemand, der einer anderen Meinung, in diesem Fall eurer Meinung, gar keinen Raum lässt, der lässt auch keinen Dialog entstehen. Er hört und nimmt nur wahr, was er selbst sagt, und geht stets für sich als Sieger aus einer Situation, ohne zu verstehen, dass es in Dialogen auch gerne mal ein Unentschieden geben darf, also mal ein 1:1, anstatt immer nur so ein deutliches 10:0. Ein zweites Problem des Egozentrikers ist, dass er alles auf sich als Person bezieht. Also eine sachliche Unterhaltung ist da fast unmöglich. Er wird jede Argumentation gegen sich selbst und nicht auf das Thema beziehen, über das ihr euch unterhaltet. Darum ist also wichtig, dass wenn so ein Stopp bis hierhin und nicht weiter zustande kommt, dass man damit sehr bewusst und sehr behutsam umgeht. Aber dazu kommen wir später noch. Wenn es dich nun also einfach nur nervt, dass der andere so ist, dann ist das blöd, aber dann ist das einfach so. Wir können andere Menschen nicht ändern. Dann ist der weiseste Umgang mit diesen Menschen ein N-U-A. Nicken, umdrehen, abhauen. Sich nicht diesen drohenden Streit bei Konfrontation stellen, sich aber auch nicht weiter mit der Person befassen. Und das schafft einen enormen Frieden für sich selbst. So wie ich euch beide, Kerstin und Claudia, aber verstehe, verspürt ihr schon den Drang, eurer Wut mal Luft zu machen. Natürlich geht das respektvoll und höflich, aber es bedeutet eben auch Gegenwind. Von der österreichischen Schriftstellerin Marie von Ebner-Eschenbach stammt die Erkenntnis, dass der Umgang mit Egozentrikern verderblich sei, da man in Notwehr dieselben Fehler mache wie sie. Es besteht also die Gefahr, in so eine Ja-Aber-Diskussion zu rutschen, in der es nur noch darum geht, den Standpunkt des anderen zu widerlegen und den eigenen zu verteidigen. Das bringt euch gar nichts außer Frust. Außerdem stellt ihr euch damit ja wieder auf die Stufe des anderen und es gibt so ein Hin und Her von immer gleicher Argumentation. Vera Birkenbiel hat dazu ein sehr spannendes Modell beschrieben, in dem sie sagt, dass bei einem nicht homogenen Gespräch, also bei einem Gespräch, das einfach überhaupt nicht funktioniert, dass es drei Möglichkeiten gibt. Das ist zum einen die Flucht, habe ich eben beschrieben, nicken, umdrehen, abhauen, oder Kampf, diese Ja-Aber-Diskussion, oder wir schaffen es, eine Brücke zu bauen. Und diese Brücke ist eure einzige Chance, eurem Gegenüber schon deutlich zu machen, hey, ich bin nicht damit einverstanden, wie du hier mit mir redest und ich möchte mir das auch nicht gefallen lassen, ohne aber in einen offensiven Streit zu geraten. Das schafft ihr mit Aussagen wie, du siehst das so, das ist für mich in Ordnung und ich sehe das anders. Und es ist okay für mich, dass wir unterschiedlicher Meinung sind. Damit neutralisiert ihr schon mal alles. Gegen diese Aussage kann der andere nämlich erstmal nichts sagen. Kommt von ihm, und das sieht diesen Menschen sehr ähnlich, aber wiederum ein Ja, aber das ist falsch, weil, dann wiederholt ihr, es ist für mich okay, dass du das so siehst und ich sehe es anders. Ein besonders wichtiges Detail an dieser Stelle ist das Wörtchen und. Ich sage die Sätze noch einmal mit einem und, dann mit einem aber. Passt genau auf. Es ist für mich okay, dass du das so siehst und ich sehe es anders. Es ist für mich okay, dass du das so siehst, aber ich sehe es anders. Gleiche Aussage, völlig andere Wirkung. Nutzt ihr das aber, geht ihr in Richtung Konfrontation und Widerspruch und gebt dem anderen die Möglichkeit, wiederum zu kontern. Da komme ich in diesen Kampf, in diesen Ja-Aber-Dialog. Der Kampf beginnt und das bedeutet eben Frust. Ein weiteres Beispiel. Ich verstehe, dass du den Frühling magst und ich bin Fan vom Herbst. Das wäre die Einleitung zu einer Unterhaltung. Du bist okay, ich bin okay und jeder kann seine Meinung haben. Nur weil mir der Herbst lieber ist, ist es nicht falsch, dass du den Frühling lieber magst. Und jetzt dasselbe mit aber. Ich verstehe, dass du den Frühling magst, aber ich bin Fan vom Herbst. Das klingt doch gleich ein bisschen zickig, ein bisschen angriffslustiger. Also holt lieber den anderen mit dem und, also mit einer neutralen Betrachtung ab und macht euch klar, dass ihr die Sichtweise des anderen nicht ändern könnt. Das ist auch gar nicht nötig. Mit einem und informiert ihr ihn trotzdem darüber, dass ihr eine andere Meinung habt. Fängt er nun wiederum mit einem aber an, ist es Zeit, sich aus dem Gespräch zu verabschieden. Wie mit einem LUA, lächeln, umdrehen, abhauen. Ihr habt alles gegeben und jetzt ist es an der Zeit, den anderen mit seiner Meinung einfach allein zu lassen. Gebt ihm einfach keine Angriffsfläche mehr und vor allem auch keine Bühne. Besonders Letzteres wird ihn ärgern und dieses Lächeln, das ist nochmal so ein kleiner eigener Triumph. Es ist euer kleiner Genuss, den ihr euch auch wirklich verdient habt. Und es gibt noch die ehrlichste Variante ohne Tricks. Das Problem offen anzusprechen. Das macht dann Sinn, wenn euch die Person nahesteht, wenn ihr also ein gewisses Vertrauensverhältnis habt und ihr davon ausgehen könnt, dass eure Kritik sachlich verstanden und ernst genommen wird. Das ist so etwas wie die Königsdisziplin. Es ist aber auch die aufrichtigste Variante, mit diesen Menschen umzugehen. Wie gesagt, bei Menschen, die euch wichtig sind, denn da lohnt es sich. Bei allen anderen ist Widerstand zwecklos und da habt ihr wahrscheinlich auch gar keine Lust, so viel Muße und so viel Aufmerksamkeit reinzupacken. Zusammenfassend können wir also sagen, ja, es ist möglich, diesen Menschen die Stirn zu bieten und zu sagen, hey, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Und es geht eben, wie beschrieben, auch höflich. Aber die Frage ist, ob es wirklich was bringt, ob das ankommt und ob das angenommen wird. Denn die Menschen werden eure Kritik wahrscheinlich genauso ablehnen, wie sie eure Meinung ablehnen. Und im schlimmsten Fall seid ihr für diese Menschen einfach nur blöd und man hat dann wirklich gar kein neutrales Verhältnis mehr, um irgendwelche Gespräche zu führen. Also geschickter ist es so nach dem Motto, der Klügere gibt nach, sich aus diesen Situationen geschickt herauszuziehen und sich selbst diesen Frieden zu gönnen. Bei Menschen, die euch am Herzen liegen, da lohnt es sich schon, ein wenig mehr Aufmerksamkeit reinzustecken und damit auch den Umgang miteinander für weitere Gespräche besser zu formulieren. Also schaut immer, wie wichtig ist dieser Mensch für mich, wie gut ist unsere Beziehung zueinander, also wie ehrlich und aufrichtig kann ich zu jemandem sein und entscheidet dann, lohnt sich die Energie oder lasse ich es einfach so, wie es ist und gehe für mich friedvoll aus dieser Situation heraus. Das waren meine Antworten auf eure Fragen. Wenn du durch diese Folge ein wenig schlauer geworden bist und sie dir gefallen hat, dann hör dir meinen Podcast doch einfach regelmäßig an, indem du ihn abonnierst. Und empfiehl ihn am liebsten auch noch den Menschen weiter, denen du dieses Wissen auch gönnst. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und wenn du jetzt denkst, ha, da fällt mir auch noch eine Frage ein, etwas, bei dem ich mich schon immer gefragt habe, wie macht man das eigentlich korrekt? Dann schreib mir eine E-Mail an knigge@mitherzundköpfchen.de. Und der Fokus für diese 2 Wochen? Teste mal dein NUA und LUA-Potenzial. Wenn ein Gespräch in eine Richtung läuft, die dich nervt, wenn der Gesprächspartner gar kein Interesse an einem Dialog hat, sondern nur seine Meinung durchdrücken möchte, dann teste mal Nicken, Umdrehen, Abhauen oder Lächeln, Umdrehen, Abhauen. Und setz mal ganz bewusst das Und statt des Abers ein. Du wirst sehen, das wirkt Wunder. Ich freue mich, wenn du in 2 Wochen wieder dabei bist und wünsche dir bis dahin eine gute Zeit. Und nicht vergessen, bleib anständig.